Gestern habe ich ja über die vier edlen Wahrheiten gesprochen, einem Grundkonzept, wo die Idee des Achtsamkeitsansatzes in vier Wahrheiten zusammengefasst wurde. Die erste edle Wahrheit war unsere Zustandsbeschreibung, sozusagen das Symptom, dass wir so, wie wir normalerweise im Alltag leben, sehr viele unbefriedigende Erfahrungen machen, sehr viel Erfahrung von Frustration und Leid. Zweite Wahrheit beschäftigte sich mit den Ursachen dieses Leidenszustandes und es gab drei Aspekte von Ursachen. Und die eine Ursache war unsere Verwirrung, das heißt unsere subjektive Wahrnehmung, dass wir getrennt vom Rest der Welt sind und daraus entstehend zwei Störgefühle. Das eine ist die Gier und das andere ist der Hass bzw. die Aversion. Die dritte edle Wahrheit war die Beschreibung des natürlichen Gesundheitszustandes. Das ist die Aufhebung von der Verwirrung, von der Gier und von dem Hass. Die vierte edle Wahrheit war der achtfache Pfad, eine Beschreibung der Methoden, wie man von unserem alltäglichen Leidenszustand zu unserer grundlegenden Gesundheit wieder zurückkommen können. Einer der wesentlichen Aspekte dieses achtfachen Pfades war die Meditationsschulung. Und innerhalb der Meditationsschulung sind die Achtsamkeitspraxen die Hauptmeditationsformen innerhalb des Achtsamkeitsansatzes. Und dazu gibt es eine eigene Lehrrede innerhalb des Pali-Kanons. Das ist das Satipatthana-Sutta. Sati ist der Pali-Begriff für Achtsamkeit. Und Patthana sind die Grundlagen. Insofern könnte man den Titel des Sutta mit den Grundlagen der Achtsamkeitspraxis oder Grundlagen der Achtsamkeit übersetzen. Es ist eine Lehrrede vom Buddha zu seinen Mönchen. Die Mönche nannten sich Bhikkhu. Beginnen tut die Lehrrede damit: Bhikkhu, der einzige Weg zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Schwinden von Schmerz und Trauer, zur Gewinnung der rechten Methode, zur Verwirklichung des Nirvana, sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das zeigt, wie wichtig die Praxis der Achtsamkeit ist und dass man mit dieser Praxis das gesamte Ziel, worum es im Buddhismus geht, erreichen kann. Er unterscheidet vier Grundlagen der Achtsamkeit, vier unterschiedliche Bereiche. Für jeden dieser Bereiche gibt es eigene Techniken. Es gibt einmal der Bereich der Körperbetrachtungen oder Achtsamkeit auf den Körper. Daraus haben wir schon einige Methoden geübt. Die Atembetrachtung ist eine klassische Körperachtsamkeitsübung. Dann das achtsame Gehen ist eine Körperachtsamkeitsübung. Der Bodyscan, also das, was wir in der Früh meistens gemacht haben, ist eine Technik der Achtsamkeit auf den Körper. Der zweite Bereich der Achtsamkeitsübung beschäftigt sich mit dem Phänomen der Gefühle. Der Pali-Begriff dafür ist Vedana. Vedana meint unsere spontane Reaktion auf Erfahrung. Spontan in dem Sinne, dass das ad hoc da ist, die Reaktion gefällt mir oder gefällt mir nicht oder es ist neutral, die Reaktion. Diese spontane Reaktion können wir auch nicht beeinflussen, weil unser Körper autonom spontan reagiert und dann erst über unser kognitives System uns dieser Reaktion bewusst wird. Neurowissenschaftlich könnte man wahrscheinlich diese Reaktionen dem Mandelkern zuordnen, das System im Gehirn, das permanent unsere Umgebung abtastet auf Gefahr. Sobald eine Gefahr wahrgenommen wird, wird die körperliche Stressreaktion ausgelöst und dieser Mechanismus ist unabhängig von unserem Bewusstsein. Der funktioniert also, bevor uns das bewusst wird. So ähnlich ist diese Idee mit den Vedana. Im Alltag können wir auch nicht verhindern, dass wir auf bestimmte Situationen positiv reagieren bzw. mit Aversion reagieren. Was wir dann wieder unter Kontrolle haben, ist, wie wir auf diesen positiven Impuls oder negativen Impuls reagieren. Unser Handlungsfreiraum beginnt genau nachdem dieser positive oder negative Impuls aufgetaucht ist. Irgendetwas passiert und spontan ist Ärger da. Das habe ich in der Regel nicht unter Kontrolle, dass Ärger da ist. In dem Augenblick, wo ich wahrnehme, dass da das Gefühl oder die Reaktion Ärger da ist, in dem Augenblick kann ich entscheiden, wie gehe ich jetzt mit diesem Ärger um, oder ich reagiere automatisch und kreiere dann alle Folgegefühle auf Basis dieser aversiven Reaktion aufbauen. Ich ärgere mich noch mehr, ich werde wütend und alle möglichen komplexeren Gefühle. Das, was wir im Westen Gefühl nennen, ist ein viel, viel komplexerer Bereich. Da ist schon diese Ursprungsreaktion mit drin und dann sind da kognitivere, kompliziertere Verarbeitungsmechanismen mit eingewoben. Im Achtsamkeitsansatz besteht das Training, diesen aktuellen Impuls wahrzunehmen und dann selbst zu entscheiden, wie reagiere ich. Diesen Impuls habe ich nicht unter Kontrolle, aber wie ich reagiere, habe ich unter Kontrolle. Das ist das Wesentliche. Der dritte Bereich ist auch nicht einfach ins Deutsche zu übersetzen. Der Pali-Begriff ist Citta und Citta ist ein sehr bedeutungsreicher Begriff. Er wird oft mit Bewusstsein übersetzt. Wenn man sich die Beschreibung der unterschiedlichen Zustände anschaut, deren man bewusst sein kann, dann wird klarer, was damit gemeint ist. Hier gibt es eine ganze Liste von Zuständen. Also sind das Zustände wie gieriger Bewusstseinszustand, nicht gieriger Bewusstseinszustand, ablehnender Bewusstseinszustand, nicht ablehnender Bewusstseinszustand, verwirrter Zustand, nicht verwirrter Zustand, gehemmter Zustand, nicht gehemmter Zustand, gesammelter Bewusstseinszustand, zerstreuter Bewusstseinszustand. Alle Tönungen könnte man vielleicht auch übersetzen, wie unser Bewusstsein getönt sein kann, wie ich etwas wahrnehme. Es macht ja einen Unterschied, wenn ich in einer freudigen Stimmung etwas wahrnehme, als wenn ich in einer traurigen Stimmung etwas wahrnehme. Diese Qualität des Bewusstseins ist damit gemeint. Manchmal wird es auch mit dem Begriff Stimmung übersetzt. Welche Stimmung haben wir im Moment? Die Achtsamkeitsschulung besteht hier darin, sich der eigenen Stimmung im Augenblick bewusst zu sein. Wie bin ich im Moment drauf? Bin ich gehemmt drauf? Bin ich kreativ drauf? Bin ich traurig drauf? Gierig drauf? Bin ich ärgerlich drauf? Also all diese Tönungsarten unseres Bewusstseins oder unseres Erlebens. Der vierte Bereich des Achtsamkeitstrainings sind die Gedanken. Das sind die vier Bereiche, mit denen man im Achtsamkeitsansatz arbeitet, also wo man seine Aufmerksamkeit anheftet und wo man im Alltag als auch im Retreat übt, sich dessen bewusst zu sein, was im Moment dort passiert. In dem ersten Teil des Retreats ist Sammlung das Hauptthema. Wir beginnen mit konzentrativen Übungen, also unseren Geist auf den Punkt zu sammeln, damit in uns Ruhe und Wachheit entsteht. Ab jetzt üben wir den zweiten Aspekt der buddhistischen Meditationspraxis, der nennt sich Vipassana. Vipassana ist auch ein Pali-Begriff und setzt sich aus zwei unterschiedlichen Wörtern zusammen. Vi bedeutet klar und Passana bedeutet sehen, sodass man es wörtlich übersetzen könnte als klar sehen. Das heißt, ich sehe die Dinge und die Phänomene so, wie sie auftauchen. Klar in ihrem Dasein oder in ihrem Erscheinen. Die geläufigere deutsche Übersetzung für den Begriff Vipassana ist Einsicht. Auch bei diesem Begriff haben wir dieses Element des Sehens mit drin. Auch hier geht es wirklich um den erfahrungsbezogenen Aspekt, den eigenen Geist zu untersuchen und zu schauen, wie funktioniert das mit meinen autonomen Reaktionen, also Vedana, mit meinen ganzen Gedanken, mit meinen Stimmungen, mit meinen Gefühlen, also welche Zusammenhänge gibt es da? Sind diese Phänomene stabil oder verändern sie sich? Wie verändern sie sich? All diese Aspekte der Untersuchung, die unmittelbar erfahrungsbezogen stattfindet, meint diesen Bereich Vipassana oder Einsicht. Im Englischen ist der Begriff dafür Insight. Und auch da haben wir wieder diesen Begriff, also Sehen, mit drin. Das erfahrungsbezogene Element ist deswegen wesentlich, weil manchmal dieser Prozess mit Logik verwechselt wird. Früher wurden diese Begriffe mit Erkenntnis übersetzt und im Deutschen hat der Begriff der Erkenntnis etwas sehr Philosophisches, etwas sehr Denkerisches, etwas sehr Logisches. Damit wurde unterstellt, dass es sich hier um eine logische Denkfunktion handelt. Das hat mit dem Achtsamkeitsansatz überhaupt nichts zu tun. Wir denken uns die Sachen nicht logisch hin, sondern wir versuchen, unseren eigenen Geist zu beobachten und aus der Beobachtung die Einsicht zu entwickeln. Und aus der Einsicht entsteht dann die Weisheit. Der Weisheitsbegriff im Achtsamkeitsansatz ist ein erfahrungsbezogener Begriff und kein philosophisch-theoretischer Begriff. Das ist ganz wesentlich, weil das auch unsere unmittelbare Arbeit auf dem Retreat betrifft. Im Retreat geht es ja auch nicht darum, über Dinge nachzudenken, sondern es geht darum, wirklich wach im Moment das wahrzunehmen, was im Moment passiert. Und wir richten jetzt diese Wachheit, die wir entwickelt haben, auf unsere eigenen Phänomene in unserem eigenen Geist, auf unser eigenes Erleben und untersuchen mal, wie unser Geist funktioniert. Im Satipatthana Sutta, also in dem Text über die Achtsamkeit, gibt es diese vier Schwerpunkte und dann in jedem dieser Schwerpunkte werden die einzelnen Übungen beschrieben. Die Struktur der einzelnen Übungen ist jetzt auch interessant. Es wird immer eine Übung beschrieben, zum Beispiel die Atembetrachtung. Im ersten Fokus hilft diese Übung, um Sammlung zu kreieren, um innere Ruhe zu kreieren. Der nächste Absatz nach dieser Übung ist immer dem Thema der Vipassana, also der Einsicht, gewidmet. Und dort gibt es eine feststehende Formulierung, die nach jeder Übung wiederholt wird. Das heißt, wir können mit jeder Übung beide Aspekte üben. Wir können einerseits innere Ruhe üben, Shamatha, und gleichzeitig oder im Anschluss Vipassana. Die Formulierung heißt beim Gehen. Ich lese die Übung mal vor. Gehend weiß der Bhikkhu, ich gehe. Stehend weiß er, ich stehe. Sitzend weiß er, ich sitze. Liegend weiß er, ich liege. In welcher Körperhaltung er sich auch befindet, er ist sich ihrer bewusst. Das ist also kein Denkprozess, sondern es ist Wahrnehmen, in welcher Position bin ich im Moment. Auf diese Weise verweilt er innerlich den Körper betrachtend oder er verweilt äußerlich den Körper betrachtend. Das Entstehen des Körpers betrachtet er. Das Vergehen des Körpers betrachtet er. Das Entstehen und Vergehen des Körpers betrachtet er. Ein Körper ist da, so ist sein Gewahrsein gegenwärtig, soweit es Einsichtengewahrsein verstärkt. Er lebt unabhängig an nichts in der Welt gebunden. Auf diese Weise praktiziert ein Bhikkhu die Betrachtung des Körpers. Diese Formulierung, dass ich mir immer wieder bewusst mache, das ist das Phänomen, das ist mein Körper, das ist meine Körperposition, das ist der Gedanke. Diese Technik nennt man Benennen und hilft einem, auch hier Klarheit auf der Ebene, was passiert im Moment in meinem Geist, indem ich es benenne. Aha, da ist ein Gefühl, da ist eine Stimmung, da ist die Körperhaltung. Und im zweiten Punkt kann ich dann auf das Phänomen, was ich gerade erlebe, genauer hinschauen und mal untersuchen, welche Eigenschaften hat dieses Phänomen? Ist es stabil oder verändert es sich? Es gibt jetzt ein anderes Phänomen, was auch in diesem Text mit behandelt wird. Das ist das Phänomen, dass es offensichtlich uns gar nicht so einfach fällt, in diesen paar Tagen innerlich zur Ruhe zu kommen, sondern es gibt jede Menge Ablenkungen. Es gibt so ein Fünfer-Set an Hindernissen, die auf Pali Nivarana heißen. Die Übung, mit der man hier arbeitet, ist genau die gleiche. Das Hindernis, was im Moment einfach da ist, wahrnehmen als Phänomen im Geist. Sich also nicht von der Eigendynamik des Hindernisses einfangen lassen, sondern versuchen, es als Erfahrung wahrzunehmen und diese Erfahrung genauso untersuchen. Ist sie stabil oder ist sie vergänglich? Wenn ja, wie lange bleibt sie? Wie verändert sie sich? Welche Einflussfaktoren gibt es? Also einfach mal neugierig sich auf das Phänomen einlassen oder, das ist die andere Variante, das Phänomen wahrnehmen, es sein lassen und sich dann wieder auf seinen Atem zurückzukonzentrieren oder auf seine Übung, die man gerade macht. Auch das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ich lese dir einfach mal vor. Einmal Gier nach Sinnesobjekten. Das sind so Impulse wie, wenn man beim Essen ist, also ich möchte jetzt den besonders tollen Salat oder ich möchte jetzt das. Also alle Ideen, die auftauchen, die irgendetwas damit zu tun haben, dass ich irgendetwas Besonderes haben möchte. Dann gibt es die Gegenreaktion in unseren Reaktionsmechanismen. Das ist die Aversion. Also alle Phänomene, die in unserem Geist auftauchen, die uns zeigen, das möchten wir nicht. Also da sind wir ärgerlich über etwas. Da haben wir das Gefühl, das ist falsch oder Reaktionen wie das schmeckt nicht oder Beurteilungen oder Verurteilungen. Was auch alles an diesen aversiven Gedanken auftaucht, das einfach als Aversion benennen. Der dritte Bereich ist Trägheit und Müdigkeit. Das ist ein Phänomen, was wahrscheinlich einige während des Retreats erlebt haben. Der eine Aspekt davon ist, wenn man vor dem Retreat sehr, sehr viel getan hat, dann kommt während des Retreats, das heißt, wenn man mit der Geschwindigkeit runterschaltet, so eine Grunderschöpftheit zutage. Das ist ganz normal. Auch hier ist der Umgang der, es einfach wahrzunehmen. Und in der Regel gibt es so eine Entwicklungskurve auf einem Retreat. Das heißt, die Energiekurve sinkt erstmal ab. Man fühlt sich müde, man fühlt sich träge. Im Laufe des Retreats laden sich die eigenen Batterien wieder auf und man fühlt sich dann wieder mit mehr Energie. Und in der Regel verlässt man das Retreat mit mehr Energie, als man gekommen ist. Auch hier ist es erstmal ein Phänomen des Erlebens. Nicht schlimm in irgendeiner Art und Weise, sondern einfach das, was wir im Moment wahrnehmen. Und man kann es genauso als Objekt für die Übung benutzen. Das heißt, man kann es genauso beobachten, untersuchen, schauen, wie funktioniert das, schauen, lasse ich mich von der Dynamik dieser Trägheit, dieser Müdigkeit einfangen oder kann ich trotzdem noch einen stabilen, wachen Geist behalten? Bei der Trägheit, Müdigkeit ist zu wenig Energie da. Und das vierte Hindernis könnte man damit charakterisieren, dass dort zu viel Energie da ist und das äußert sich in der Regel als innere Unruhe, als innere Ruhelosigkeit. Man hat viele Gedanken und das läuft noch weiter und man kommt nicht wirklich zur Ruhe. Manchmal hat man auch ganz, ganz viele Gedanken von Sorgen. Auch das ist ein Mechanismus, wie wir uns in innere Unruhe bringen können, indem wir uns zukünftige Dinge vorstellen, was alles sein könnte. In der Regel negative Selbstprophezeiungen. Und die haben dann Auswirkungen auf unseren eigenen inneren Zustand. Im Retreat, wenn wir Konzentration mit Hilfe der Achtsamkeitsübungen üben, kommen in der Regel diese Art von Gedanken zur Ruhe. Außer wenn es zum Beispiel Sorgegedanken sind und man sich jetzt in dieser Sorge verfängt. Wenn man anfängt, weiter zu fantasieren, Assoziationsketten zu bilden und dann wird die Sorge in der Regel verstärkt. Das einzige Mittel, wie man das unterbrechen kann, ist, diesen Mechanismus wahrzunehmen, dass da jetzt Gedanken der Sorge da sind. Das sind einfach nur Gedanken, nichts anderes. Einfach Phänomene in unserem Geist. Und man kann natürlich darüber überlegen, ist was dran an der Sorge? Und dann kann man entscheiden, wie man damit umgeht. In den meisten Fällen ist wahrscheinlich nichts dran, weil wir hier in dem Rahmen nicht wirklich uns über irgendetwas sorgen müssen. Sondern es ist eher ein Automatismus, wie unser Geist offensichtlich funktioniert. Und dann haben wir die Möglichkeit, den Sorgegedanke wahrzunehmen und den da sein zu lassen und uns wieder auf unsere eigene Achtsamkeitspraxis zu richten. Auch hier nicht Öl ins Feuer schütten, das heißt das Phänomen größer werden lassen, indem wir unsere Aufmerksamkeit hineingeben. Das fünfte Hindernis sind Zweifel. Auch das ist ein interessantes kognitives Phänomen. Zweifel, die während des Retreats auftauchen können, zum Beispiel, ist das hier die richtige Veranstaltung für mich? Oder das kommt mir alles sehr, sehr merkwürdig vor. Zweifel an der Methode. Traditionell wird das fünfte Hindernis als das schwierigste Hindernis wahrgenommen, weil dieses Hindernis kann bewirken, dass man mit der Praxis aufhört. Auch hier ist es wichtig, wenn Zweifelgedanken auftauchen, sie erstmal als Phänomen des eigenen Geistes wahrnehmen. Sich hier von dieser Eigendynamik des Zweifels nicht einlullen lassen, sondern zurück zu seiner Praxis kehren. So wie jedes Phänomen wird sich der Zweifel dann auch auflösen. Das sind die Nivaranas, also die Hindernisse. Ich glaube, es ist hilfreich, sie zu kennen. Und es ist hilfreich, wenn sie auftauchen, sie als das wahrzunehmen, was sie sind. Sie sind nichts anderes als einfach Phänomene in unserem Geist. Wir müssen sie nicht loswerden, sondern wir können sie einfach wahrnehmen, aber wir können trotz dieses auftauchenden Phänomens in unserer Mitte bleiben, in unserer Gelassenheit und weiter üben. Danke.